Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen.
Guten Abend, guten Abend.
Da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder. Und bei mir hat es gerade Ding, ich muss mal mein Telefon stumm stellen. Und Ding, vielleicht mal das WLAN nochmal aus, bevor irgendwelche Updates hier im Hintergrund laufen. Sicher ist sicher.
Ja,
ich bin ja im Leidenhaus, da kann auch keine Frau meckern.
Das ist wahr. Okay, sicher ist sicher, dass... hatte ja. Sich auch der Herr Stockmann gesagt und hatte sich ein qualitativ gutes Kabel gekauft, zumindest in seinen Augen. Und man konnte das auch aus den Tweets herauslesen, dass er das so als gut interpretiert hat oder dass er das Kabel als qualitativ hochwertig angesehen hat. Aber dieses Kabel war aus dem Hause Anker und hat sich quasi in Wohlgefallen aufgelöst und hat angefangen zu schmoren. Er selbst hat es in dem Tweet als Schmorbrand deklariert. Wir verlinken das oder den Tweet in den Shownotes inklusive Bild. Und ich wollte schon sagen, ich bin jetzt froh, dass auch bei anderen mal ein paar Kabel von Anker kaputt gehen. Aber in dem Fall bin ich nur froh, dass woanders auch mal die Fehler auftreten und nicht nur immer bei mir. Und dass
ja, und man kann froh sein, dass nicht mehr passiert ist.
So sieht's aus. Und dass ja. Das Ganze auch mal in die Öffentlichkeit herausgekommen ist sozusagen oder dass er auch das getweetet hat. Weil ich kenne einige aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, die die gleichen Probleme hatten, aber die keine Lust haben, irgendwelche Tweets aufzusetzen oder irgendwelche Bilder zu machen. Ich habe mindestens 3-4 Mal in der Woche irgendwelche verbrannten Anker-Kabel auf dem Schreibtisch mit einem großen Fragezeichen im Gesicht des Bekannten. Was soll denn das? Da habe ich gesagt, ja, was soll denn das? Du kaufst die falsche Marke, die schlechteste Qualität, die es gibt. Da brauchst du dich nicht zu wundern, dass sowas passiert. Deswegen wollte ich den Tweet nochmal von Ralf Stockmann erwähnen. Und wir verlinken das Ganze auch nochmal in den Shownotes.
Wobei, wie gesagt, man kann echt froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, wenn sowas unbeobachtet eventuell passiert, wenn man außer Haus ist oder aus der Wohnung raus ist. Und da kann echt... Das kann böse enden, also da kann man froh sein, dass nichts passiert ist. Und wer uns öfter hört, ja, und im speziellen Fall Anker dann eben dich in der Vergangenheit, hast es ja schon öfter mal erwähnt, ja, die Erfahrung, die du mit Anker gemacht hast. Ich selbst muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinerlei Erfahrung mit Anker gesammelt, unter anderem auch deswegen, ja, weil ich nicht viel Positives drüber gehört habe, obwohl man ja doch in der Twitter-Timeline ab und zu mal liest, ja, dass da gerade was Akku-Power-Packs und sowas betrifft, ja, immer die Marke mal im Gespräch ist, weil Kapazität für relativ günstiges Geld. Aber da wäre mir dann die Gefahr einfach zu groß. Ja. Deswegen habe ich da bis jetzt immer die Finger weggelassen.
Das ist auch gut so und ich empfehle dir, das weiterhin zu tun. Die Finger können verdammt heiß werden.
Ja, die Erfahrung haben wir in der letzten Zeit ja leider öfter machen müssen. Alle wir nicht, Gott sei Dank, aber dann doch einige mit ihren Gadgets.
Ja, ja, so sieht's aus, leider.
Ja, genau, leider.
Gut, leider ist auch das nächste kleine Thema. Heute ist der 5. Oktober und da ist ja leider Steve Jobs vor 5 Jahren von uns gegangen. Quasi der 5. Todestag. Tja, traurig, aber wahr. Und ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt von dem, was mit Apple passiert. Eigentlich haben sie sich bis heute noch gut gehalten und sie sind noch sehr gut aufgestellt.
Noch gut gehalten.
Ich habe mir das Ganze viel schlimmer vorgestellt.
Schwarz oder schlimm vorgestellt habe ich mir das gar nicht. Ja, es ist halt wirklich schade, weil er einfach als Typ auf der Bühne fehlt. Ja, er war halt auch eine besondere Type, ja, hatte seine ganz eigene Art und war halt vor allem, was Präsentationen auf der Bühne betrifft, einfach ja, das Nonplusultra, ja, zumindest mal in meinen Augen. Und ich glaube, er ist auch der Einzige, der das mit diesem Reality Distortion Field einfach perfektioniert hatte, ja. Deswegen, da vermisse ich ihn unheimlich. Aber jeder Keynote, ja, WWDC, oder vielleicht haben wir jetzt im Oktober ja auch nochmal eine Veranstaltung, wo es dann letztendlich hoffentlich um neue MacBook Pros geht, ja. Da fehlt er schon. Ja, wenn man mal gerade so die letzten Jahre, auch wo er nicht mehr ganz so gesund war, aber trotzdem noch die Präsenz auf der Bühne hatte, das vermisse ich schon. Ja, aber ansonsten, Apple geht es ja so ganz gut, auch wenn sie gerne totgesagt werden, beziehungsweise keine neuen Produkte etc., aber da muss man jetzt einfach mal die nächsten 5 Jahre noch abwarten. Ich denke nicht, dass da irgendwo was steil jetzt den Bach runtergeht. Kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn sie nur erhaltend und Updates rausbringen, selbst dann werden die auf einem stabilen, hohen Level auf jeden Fall bleiben. Ja, und von daher mache ich mir da erstmal keine Sorgen. Ganz anders sieht's aus, ja, wenn sie das nächste Update der MacBook Pros verkacken, der Mac Pro nicht geupdatet wird oder eventuell ganz einschläft. Das wäre auch ein sehr schlechtes Zeichen. iMacs könnten auch ein Update gebrauchen. Ja, und ich würde mich auch freuen, wenn der Mac Mini nochmal ein Update bekommen würde. Auch wenn das jetzt kein Gerät ist, was bei mir auf der Shoppingliste steht. Aber trotzdem wäre es schön, wenn er auch nochmal ein Update kriegen würde. Und dann ist halt die Frage, wann werden wir eigene Prozessoren in Apple-Hardware sehen? Also jenseits von iPhone, iPad und Uhr. Das wäre mir auch sehr interessant. Ja, und dann ist halt die Frage, wie so ein Sprung halt angenommen würde im Markt. Ja, wenn du jetzt wirklich auch bei den MacBooks, eventuell dann bei den Pros oder auch bei den iMacs auf wirklich eine ARM-Architektur gehen würdest mit Inhouse-Prozessoren, das ist halt die Frage, wie das ankommt im Markt. Aber das ist ja noch, denke ich mal, lange hin.
Ich glaube, das ist noch sehr lange hin. Mhm. Also
ich hätte eigentlich auch so gedacht, eher die nächsten eventuell maximal 5 Jahre, aber das mittlerweile sehe ich das auch schon wieder ein bisschen anders. Gerade auch was die Gerüchte betrifft in der letzten Zeit, dass eventuell Apple sogar mit Intel zusammen an Custom x86-Chips arbeitet und da eventuell was im Raum steht. Von daher mal die Frage, inwieweit das dann überhaupt noch eine Option wäre, die dann auch aktiv relativ mittelfristig umgesetzt würde, also auf ARM zu gehen. Von daher, da mache ich mir jetzt momentan noch nicht mal so die Gedanken wie vor einem halben Jahr noch.
Ja, also wenn sie das alles so schleifen lassen, wie sie die momentane Architektur schleifen lassen, übelst. Dann gute Nacht. Das ist ein Armutszeugnis, was sie im Moment von sich geben mit ihren MacBooks und der ganzen Mac-Geschichte.
Vor allem, das zieht sich durch alle Medien durch. Ob das jetzt deutsche Medien sind, deutsche Podcasts, englische Medien, Podcasts oder US, gerade über den Teich drüber. Das Thema zieht sich wie so ein roter Faden, ja, momentan überall durch, wird überall thematisiert. Jetzt gerade die Woche, ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit, heute auf der Autofahrt, wo ich dann Podcast gehört habe, wo es dann auch darum ging, ja, dass sie, wenn sie im Apple Store stehen und Leute sehen, die da mit MacBook Pros rausgehen, ja, oder mit MacBook Airs, dass denen das wirklich wehtut, ja, weil die Leute einfach alte Hardware kaufen, ja, zu einem vollen Preis. Und ich kann das echt nachvollziehen, ja. Ich hätte da auch meine Bauchschmerzen mit, weil man kann im Moment niemandem die Geräte empfehlen, ja.
Das Einzige, was man noch empfehlen kann, ist halt das MacBook 12 Zoll. Das ist okay. Ja, das
kam im Frühjahr, das Update,
ja. Ja, aber das ist ja auch nicht für jeden das geeignete Gerät. Das muss man dazu sagen.
Ja,
das
ist ein sehr schönes Gerät, aber
klar.
Ich warte auch auf die Pros und ich hoffe, dass da auf jeden Fall was Vernünftiges kommt. Ja. Und selbst wenn es dann nur dazu dient, eventuell die Vorgängergeneration, also wenn das jetzt ein zu krasses Update werden sollte in Bezug auf Wegfall der Ports, auf Leistung, dass da irgendwo was nicht stimmt für das Geld, was ich zahlen muss. Und ich würde sagen, ich gehe doch auf die Generation vorher. Ja, selbst wenn da einfach nur die Neuen dafür sorgen, dass die Preise vielleicht noch ein bisschen nachgeben, wäre mir ja auch schon geholfen. aber ich will eigentlich schon gerne neue, schöne, schnelle, zukunftssichere Hardware haben. Und momentan habe ich da echt Bauchschmerzen.
Ja, Aber gut, wir können es nicht ändern. Es gab aber noch einen interessanten Hörerkommentar. Da war ein Satz, den ich jetzt nochmal herausgepickt habe. Er schreibt, es ist ja schon traurig, dass dieses Warten und dieses gegenseitige Trösten auf die neue Hardware oder dieses gegenseitige Vertrösten auf die neue Hardware irgendwie auch Abhängigkeit zeigt, die man halt von Apple in irgendeiner Weise hat. Ja, Abhängigkeit jetzt indirekt vom System, weil wir sind ja an dem Betriebssystem gebunden. Wir können jetzt ja, und auch an der Hardware gebunden, wir können jetzt ja nicht einfach sagen, Pustekuchen, wir machen jetzt mal was anderes oder gehen jetzt mal zum anderen Marktbegleiter, jedenfalls nicht auf saubere, legale Art und Weise. Dann könnte man ja nur einen Hackintosh nehmen und das will man ja auch nicht, weil es ja auch keine saubere technische Lösung ist und es ja ein Pulverfass ist, auf dem man letztendlich sitzt bezüglich der Systemstabilität und der Update-Sicherheit und so weiter und es im Endeffekt nicht im Endeffekt, sondern es ist illegal, ne, was man da tut, wenn man sich einen Hackintosh aufsetzt.
Was die Lizenzvereinbarung mit macOS 10 bzw. Sierra betrifft, ja.
Genau, oder auch mit den Vorgängerversionen, was zieht sich ja durch das komplette OS durch, sozusagen. Also von daher ist das auch keine Lösung. Und meine Lösung wäre dann, wenn das so bunt weitergehen würde, was Apple da veranstaltet, dann einen kompletten Exit zu machen und dann auf Ubuntu gehen oder auf eine Linux-Distribution gehen. Das wäre mir dann letztendlich auch stinkegal. Nur eins würde ich nicht tun, ich würde nicht auf Windows gehen als Produktivsystem. Das würde ich nicht tun.
Ja, das ist halt die Frage, was will man sich dann oder welche Alternative tut sich dann für einen auf? Das Problem, was heißt Problem? Also, es ist ja kein Problem, ja. Im Prinzip kann man ja schon von heute auf morgen irgendwo hin umsteigen. Es ist halt nur mit viel Arbeit verbunden. Ich habe mich halt vor einiger Zeit dazu entschlossen, halt komplett in Anführungszeichen und auch wieder in Anführungszeichen in das Apple-Ökosystem zu investieren. Also investieren in Anführungszeichen. Fotos sind ja mittlerweile alle in der iCloud, ja, etc. Das macht es einem natürlich schon schwierig, ja. Alleine wenn du sagst, hier anstatt einem iPhone ein Android-Telefon, ja, wo kriege ich meine Bilder aus der iCloud aufs Android-Telefon, ja. Problem, ja. E-Mail-Kontakte etc. ist jetzt weniger das Thema, weil ich da sowieso bei Google aufgehangen bin, ja, mit Gmail, ja, mit Google Contacts etc. Das ist jetzt weniger das Problem. Aber gerade was so den Rest betrifft, ja, ich habe ja auch schon überlegt, ob ich die E-Mail komplett wegmache von Google. Da bin ich allerdings bis jetzt mal außen vor geblieben. Aber ansonsten bin ich da bei Apple ziemlich all in. Und das wäre jetzt alleine, wenn du mal sagst, okay, iPhone sowieso, ja, für meine Augen oder für mich das Beste, was passt. Ja, ich will gar nichts anderes haben, ja. Aber gerade Desktop-Operating-System, ja, Linux, Windows, müsste ich da quasi wieder bei Null anfangen, will man ja im Prinzip nicht. Vor allem will man ja auch OS X nicht aufgeben, ja, oder macOS Sierra, ja, das ist ja auch ein liebgewonnenes System, ja. Ich bin ja damit wirklich sehr zufrieden. Und es gab ja auch einen Grund, warum ich von Windows weg bin, ja, zu OS X. Man will ja nicht unbedingt wieder zurück.
Nee, das will man nicht.
Deswegen ist man ja auch an die Apple-Hardware gebunden, ja, weil ansonsten, ja, du hast eben auch schon gesagt mit Hackintosh etc., du kriegst ja sonst nirgends, ja, das System. Schwierig, das ist echt schwierig.
Ja, also wie gesagt, die Schmerzen müssen schon sehr groß sein, dass man jetzt wechselt. Aber eins ist sicher, ich würde niemals wieder auf Windows als Produktivsystem zurückgehen, weil es im Moment noch zu viel Schmerzen verursacht. Und
ja, im Moment ist gut. Seit Jahren.
Und ich bin ja quasi komplett vor gut 10 Jahren auch firmentechnisch mit meinem kompletten Kundenstamm weg von Windows und habe quasi eine komplette Transformation vorgenommen und habe meine Kunden quasi umgeswitcht, so gut wie es ging und auch mich von Kunden verabschiedet, die hier quasi auf der falschen Seite stehen, erstmal ganz überspitzt ausgedrückt und habe die komplette Transformation auf Mac vollzogen und habe auch Fremdgebiete, die jetzt quasi nicht dafür bekannt sind, mit Mac zu arbeiten, missionarisch bearbeitet, dann doch auf den Mac-Weg zu gehen. Und bis jetzt hat es kein Kunde bereut, dieses zu tun. Also von daher bin ich sehr froh, dass ich alle meine langfristigen Kunden missioniert habe.
Hoffen wir mal, dass es so bleibt, ja. Ja. Dass ja. uns Apple da keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja, es gibt ja immer noch viele Pros, die mit dem iMac nicht viel anfangen können und ihren, beziehungsweise ihre alten 4.1 und 5.1 da noch stehen haben oder teilweise sogar noch älter, die Mac Pros.
Du, das ist auch eine große Industrie, die sich darum gewickelt hat, entwickelt hat, nicht nur gewickelt hat, gewickelt im Endeffekt auch. Wenn man das Ding voller Platten stopft, dann hat man auch was reingewickelt sozusagen. Aber das ist eine sehr dankbare Gebrauchtindustrie, wie ich auch in der letzten oder vorletzten Folge das schon angemerkt habe. Kann man da noch sehr viel machen mit bestehender Hardware.
Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe mich da die letzten Tage auch ein bisschen mit beschäftigt, weil ich ja vor dem Kauf von neuer Hardware stehe und hatte da mal einen Tweet abgesetzt, inwieweit halt so einer der letzten Mac Pro 5.1 leistungstechnisch und Preis im Preisvergleich halt zu einem aktuellen iMac steht. Klar, iMac 5K-Display, wenn du das auch mit dem Mac Pro dann noch haben wolltest, klar, kostet alles ein Schweinegeld. Aber es gibt ja auch relativ günstige, gute 4K-Displays, wenn es denn sein muss. Und außerdem habe ich hier einen vernünftigen Monitor auch stehen. Bis auf den Also ich habe ja eigentlich alles, ja. Es wäre nur ein Rechnerkauf, wenn man da guckt. Und da kamen ja dann auch ein paar Antworten, unter anderem von dir ja auch. Und dann auch noch von, ich habe den Namen vergessen. Mal gucken, ob das hier auf die Schnelle geht, ohne WLAN.
Ja, aber jedenfalls ist es so noch eine kleine...
der Martin Müller war das, genau. In Bezug auf Upgrades etc. würde der Mac Pro halt ein iMac immer noch in die Tasche stecken. Ja, Problematik an der Sache ist halt auch nur wieder, wie viel Geld musst du investieren. Ja, das ist halt
ja gut, das kannst du ja bei den Geräten Stück für Stück machen. Du musst jetzt ja das Ding nicht auf einmal aufrüsten. Kaufst du ja das Grundgerät für relativ humane Preise. Mhm. Und den ersten Schritt, den ich tun würde, ich würde einen PCI Express Adapter reinstecken, damit ich dementsprechend M2-Karten, M2-SSDs reinstecken kann. Da gibt es Adapter.
Schön schnell vor allem.
Richtig. Ich würde also nicht mehr auf SATA-SSDs gehen. Wenn ich mir schon sowas hole, wo ich auch PCI Express reinstecken kann, würde entweder eine Samsung Evo nehmen, das so als Standardlösung, oder wenn ich richtig Geld habe, würde ich auf eine Intel M2 gehen. Ich glaube, die 800er
von Intel. Die kosten aber gerade im Vergleich zu den SATA richtig gut Geld. Ne?
Ja, aber das lohnt sich. Das lohnt sich eigentlich im Standardeinsatz oder im subjektiven Empfinden eher als eine High-End-CPU da reinzustecken, ist meine Meinung. Also im täglichen Benutzen ist so eine PCI Express SSD wesentlich wichtiger als so eine High-End-CPU da reinzustöpseln.
Ja, es ist auch die Frage, ob gerade bei den 2-Prozessorsystemen es Sinn machen würde, auf 12 Kerne zu gehen. Das ist halt auch die Frage. Bringt das wirklich so viel Leistung mehr? Ja, oder tut's da, oder kann die Software, die du einsetzt, überhaupt das alles auch entsprechend ausnutzen, ja.
Das ist das eine Problem, ja. Die Software muss es können.
Ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und definitiv auch davon abhängig, was jetzt kommt, zumindest mal bei mir. Ja, ich bin da momentan echt unentschlossen, hätte unheimlich gerne wieder ein MacBook Pro, ja, und fiebere da dem Moment hinterher oder voraus oder wie auch immer und kann es kaum erwarten. Und gerüchteweise soll ja Ende Oktober nochmal was kommen. Und ich kann es kaum erwarten. Ja, wir haben Anfang Oktober, Freunde. Ende Oktober ist nur so lange hin. Das ist noch so lange hin. Wobei, mit den iPhones geht es auch schneller. Ich habe heute gesehen, im Apple Store Frankfurt MTZ war das iPhone 7 in Schwarz in allen Größen direkt verfügbar.
Aber in matt schwarz, ne?
In matt-schwarz, ja.
Okay, also Black, Diamond das, Black ist...
Das, genau, Diamant-schwarz. Diamant-schwarz?
Ja. Diamant-schwarz oder Jet Black in...
Jet Black, genau, und Diamant-schwarz im Deutschen, genau, ja. Nee, dieses Glossy ist nicht so meins. Wenn, dann hätte ich es gerne in schwarz, also matt.
Ja, obwohl ich jetzt gesehen habe, bei einigen, also bei zwei Leuten... Einmal auf einem YouTube-Kanal und einmal in Real Life sozusagen, dass sich dieses Matt-Schwarz abgreift. Das heißt, dass diese Stellen, die quasi immer permanent angefasst werden, speziell am Rand oder auch hinten, wo so die Handflächen mehr drauf liegen als auf den anderen Stellen sozusagen, dass da glänzende Stellen dann hervortreten. Das sieht auch sehr schäbig aus, sage ich jetzt mal.
Ja, es ist halt wirklich die Frage, ist es einfach nur speckig? Ja, haben die Junge vorher noch einen Döner gefuttert? Oder ist wirklich das Material angegriffen, beziehungsweise halt die Beschichtung mit dem Schwarz? Wäre natürlich auch jetzt keine gute Werbung für Apple. Wäre auch nicht das erste Mal, dass sie mit dem Finish Probleme haben. Wollen wir mal hoffen, dass das irgendwelche Einzelfälle sind, ja. Und dass es sich da nicht zu irgendeinem Blackgate oder so jetzt noch hochschaukelt.
Also wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufen müsste, wollte, könnte, würde ich das Jet Black nehmen, es sofort aus der Packung nehmen, mit Handschuhen anfassen und danach sofort in eine Hülle stecken.
Also weiße wollene Handschuhe.
Ja, in diese neue Backcover-Hülle von der Firma Just Mobile. Übrigens, kleine Erwähnung. Ich hatte ja gesagt, wenn Just Mobile meine Hülle rausbringt.
Genau, ich habe es gesehen.
Ja, die ich gerne hätte. Also die Tank-Hülle, nach meiner Meinung und nach meinem Empfinden und eines der besten Hüllen, die es auf dem Markt gibt, wenn man eine dünne, transparente Hülle haben möchte, ist es eine Top-Hülle mit Top-Qualität. Und ich habe es jetzt wirklich schon ein halbes Jahr, glaube ich, dran am iPhone 6 Plus. Und ich muss sagen, sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Also dieses selbstheilende Material, was Kratzer und Mikrokratzer quasi wieder rausdrückt aus der Oberfläche, das hat sich wirklich bewahrheitet. Und von daher hat es sich für mich als die ideale Lösung herausgestellt. So. Und das hatte ich ja in der letzten oder vorvorletzten Folge, irgendwann hatte ich das jedenfalls gesagt, wenn Just Mobile eine Hülle auf dem Markt hat, die kompatibel ist, dann werde ich umsteigen. Und das haben auch die Leute von Just Mobile gehört. Und was ist passiert? Sie haben mir natürlich gleich eine Hülle zugeschickt. Ein kleines Kärtchen war dabei und jetzt haben sie gesagt, ja, jetzt bist du dran. Stand auf der Karte drauf.
Ja, musst du mal machen.
Jetzt muss ich liefern. Jetzt habe ich eine Hülle, aber noch kein iPhone.
Ist es auch die richtige Größe?
7 Plus, ja.
Ah, okay.
Ich meine, es wäre mir lieber gewesen, wenn Apple mir so ein Gerät zugeschickt hätte und draufgeschrieben hätte, jetzt wäre ich dran.
Ja, genau, jetzt überzeugt mal Just Mobile, dass sie die Hülle machen.
Ja, umgekehrt wäre es mir lieber gewesen, ne? Weil so eine Hülle, ja, die kann ich mir notfalls auch selbst kaufen.
Ja, ein iPhone ist schon eine andere Preisklasse wieder.
Richtig, da ist der Anschaffungswiderstand schon höher. Aber es ist sehr schön und ich finde das toll, wie aufmerksam Just Mobile ist. Das hat mich jetzt sehr, sehr gefreut, ja.
Ja, das ist immer wieder schön, ja, wenn du da entsprechend was hörst, ja.
Ja, wäre sehr schön, wenn andere Firmen auch so aufmerksam wären, aber da arbeiten wir noch dran.
Da arbeiten wir noch dran, ja. Doch, so funktioniert, also wir hatten, glaube ich, vor einiger Zeit ja auch schon mal über Firmen und Social Media gesprochen. Das ist immer wieder schön, wenn man dann so Beispiele hat, wo man sieht, dass es funktioniert, ja. Als ich zuletzt ja geschäftlich geflogen bin, hatte ich ja auch ein Bild hier mit der Fluglinie bei Instagram und da kam ja auch eine Antwort von denen, ja, in Bezug auf guten Flug, beziehungsweise wir hoffen, es war ein angenehmer Flug etc. Also das ist immer wieder nett, wenn da solche Antworten oder Reaktionen kommen einfach, ja.
Das ist die beste Werbung, die man machen kann. Ich meine, du siehst, wir reden jetzt auch drüber und das ist ein super Investment sowas.
Ja. Die Fluggesellschaft.
Casey Neistat anfangen, aber das war ja ein super Investment.
Ja. Nee, aber die Fluggesellschaft habe ich jetzt absichtlich nicht genannt, weil ich bin nämlich mit denen über diverse Social Media Kanäle noch in Kontakt. Mal gespannt und warte dann noch auf ein, zwei Reaktionen von denen. Da bin ich nämlich mal gespannt und je nachdem, wie das ausgeht, ich muss demnächst wahrscheinlich wieder fliegen. Ja, und je nachdem, wie die Reaktionen da sind, beziehungsweise ob es dieselbe Fluggesellschaft wird, mal gucken. Ja.
Ach so, du meinst, du willst ein Upgrade dir noch raus?
Nein, davon war nicht die Rede. Ja. Sowas würde ich auch, wie gesagt, von meiner Seite aus niemals irgendwo ansprechen oder verlangen. Ja. Dafür fliege ich auch viel zu wenig. Ja, das kommt ja noch dazu. Ich bin ja kein Freund vom Fliegen und fliege wirklich nur, wenn es sein muss. Aber wir hatten da einen sehr netten Kontakt, wie gesagt, und mal gucken, was da eventuell noch so zurückkommt und dann lassen wir uns mal überraschen, ja.
Ja, und was ich eben auch festgestellt habe, dass die Social-Media-Kanäle oder speziell die Leute, die jetzt zum Beispiel die Social-Media-Kanäle betreuen, einen ganz anderen Wirkungsgrad haben, das heißt, oder Handlungsspielraum haben als jetzt die Leute bei der Hotline. Das beste Beispiel habe ich letztens bei der Firma Hermes gehabt. Da ging es um einen Paketverlust. Das heißt, das Paket war versichert bis 500 Euro. Es war ein Inhalt von 88,50 Euro drin, also ein relativ überschaubarer Betrag. Und ich habe über 3 Wochen mit Hermes korrespondiert, per E-Mail, per Telefon. Und es hat nur Probleme gegeben. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt eskaliere ich das Ganze mal auf Twitter. Und dann hat sich Hermes per DM gemeldet. Und das Problem war dann telefonisch. Der Kollege von der Twitter-Betreuung sozusagen hat mich dann zurückgerufen. Und das Problem war innerhalb von 10 Minuten gelöst. Am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto. Da sieht man mal wieder, dass wenn es eskaliert und wenn es dann in einen öffentlichen Bereich reingeht, dass da auch eine ganz andere Möglichkeit vorhanden ist, als wenn man jetzt mit den normalen, in Anführungsstrichen, Hotline-Mitarbeitern spricht. Zumindest war es bei der Firma Hermes so. Und das hätte auch gleich so schnell gehen können.
Ja, alles schön, dass es so gelaufen ist. Andererseits auch wieder eigentlich schade, dass es nicht auf normalen Wege vernünftig laufen kann.
Ja, und was zeigt mir das Ganze jetzt, wenn ich Probleme habe? Nur noch Hermes über Twitter.
Ja, es gibt auch viele, die die Telekom hilft, immer direkt anfunken, anstatt über die Hotline oder über das Serviceportal von der Telekom zu gehen. Macht, denke ich mal, durchaus Sinn. Ja? Gerade da oder von Telekom hilft, hört man eigentlich sehr viel Positives, was Feedback und Reaktionen und Nachfragen und Hilfestellung betrifft. Da gibt es ja auch andere positive Beispiele noch. Und wie gesagt, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen. Es gibt Firmen, die das wirklich ernst nehmen und da auch aktiv und vor allem vernünftig arbeiten. Und das ist halt immer schade, dass man mit einem Unternehmen ja solch unterschiedliche Erfahrungen machen kann.
Ja.
Eigentlich sollte der Service-Level, egal auf welcher Schiene er läuft, sollte er gleich gut sein.
Und bei vielen Unternehmen ist es auch sehr stark personenabhängig und das darf einfach nicht sein. Es darf da keine großartige Schwankung drin sein, ob ich jetzt Lieschen Müller im Apparat habe oder Heinz Max oder was. Alle müssen eigentlich mehr oder weniger eine gute Performance abliefern, der eine mehr oder der andere weniger auf einem gewissen Bereich, aber es dürfen nicht solche extremen Schwankungen drin sein, von 30-40% Qualitätsunterschied, sage ich jetzt mal, in der Betreuung der Kunden. Und das merke ich halt immer wieder. Und das darf einfach nicht sein.
Sollte nicht sein. Aber ich bin ja selbst in dem Bereich tätig, ja, und habe da jahrelange Erfahrung gesammelt. Das ist einfach so. Nicht jeder Mitarbeiter, den du in dem Serviceumfeld sitzen hast, geht da mit derselben, wie soll man jetzt sagen,
mit derselben Energie oder mit derselben Einstellung rein.
Ja. Genau, das ist halt so, leider. Ja. Und das ist halt auch schwierig für ein Unternehmen, ja, dass du da halt wirklich einen gleichen Grad an Service-Level einfach hast. Klar, es ist auch mal abhängig, ja, mal ist man besser drauf, schlechter drauf, ja. Gar kein Thema, aber normalerweise so unterm Strich sollte man schon einen Level halten, beziehungsweise dafür sorgen, dass man, wie gesagt, auf unterschiedlichen Kanälen denselben Service auch bieten kann. Leider funktioniert es oft nicht, ja, und das ist halt sehr schade, aber man, ja, ist halt leider so. Und dann gibt es ja andere extreme Beispiele, die betreiben irgendwelche Kanäle und reagieren da monatelang nicht, ja.
Das ist,
dann sollte man es vielleicht besser lassen. Ja.
Ja, genau. So ist es.
Gut, aber jetzt sind wir hier von Pontius wieder zu Pilatus gekommen und haben eigentlich noch gar nicht mit unseren geplanten Themen angefangen.
Ja, das kann passieren.
Das kann bei uns ganz schnell passieren. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe so viel gar nicht vorbereitet. Von daher kommt das ganz gut.
Ja, ich hab ein bisschen was vorbereitet.
Legen Sie doch einfach mal los.
Ich habe schon mal die, wie soll ich sagen, die Bettpfanne angewärmt, hätte ich bald gesagt.
Ja, gut.
Ja, gut, es gab einen schönen Bericht über die Preise des Classic iPhones, also des iPhones 2G, wie es ja öffentlich, oder nicht öffentlich, sondern offiziell heißt. Die Gebrauchtpreise von dem Gerät sind derzeit höher als die Neupreise von einem iPhone 7. Je nach Erhaltungsgrad der Geräte können derzeit Preise von zwischen 1.000 und 8.000 US-Dollar für diese Geräte erzielt werden. Es gibt wohl einige original verpackte Geräte, die noch unterwegs sind, wirklich noch eingeschweißt, quasi noch niemals geöffnet. Und da werden Preise zwischen, ja, wie gesagt, Maximalpreise um die 8.000 US-Dollar erreicht. Also für alle diejenigen, die eine stabile Wertanlage suchen, schaut euch nach iPhone 2G-Geräten um. Das lohnt sich. Das ist also wirklich Kult-Hardware mit Sammlerwert. Und das, ja, leider habe ich so ein Gerät nicht mehr.
Also, es ist ja schön, wenn es so ist, ja. Nur ich tue mir halt gerade bei Technik oder bei dieser Technik halt sehr schwer damit, weil du kannst mit dem Gerät so viel nicht mehr anfangen.
Das ist, ja, das ist wirklich nur ein,
genau, so, das ist ein reines Sammlerding, ja.
Es gibt ja zum Beispiel klassische alte Waffen, die jetzt als Muster oder
die aber, wenn
gemacht
sie,
worden sind,
die man, ja, die oder die auch noch funktionieren, ja, gerade ich weiß nicht, wie es jetzt bei uns in Deutschland ist mit der Gesetzgebung, aber wenn du mal guckst, so alte Schusswaffen, gerade was halt jetzt noch wirklich alt, so Musketentechnik, Handfeuerwaffen etc. Betrifft, wenn die noch funktionieren, werden die ja auch sehr gut gehandelt, aber das Ding schießt auch noch.
Ja, aber
so ein iPhone, okay, kannst du noch anmachen, aber keine Ahnung, was läuft da für eine iOS-Version auf dem Gerät? 2 irgendwas? Läuft da noch 3 drauf? Würde ich, selbst da würde ich mir schon schwer tun, keine Ahnung. Ob das noch zur Not wenigstens funktionieren würde? Wohl, würdest du ein original eingepacktes Telefon verschweißt dann auspacken in der Not? Nee, da würdest du wahrscheinlich auch eher irgendwo in den Mediamarkt gehen und dir ein billiges Android-Telefon kaufen, wenn du eins brauchst, anstatt die Packung dann aufzureißen.
Also ich würde es ja liegen lassen und wenn ich eins hätte original verpackt und würde es wirklich in der Verpackung so liegen lassen, es gibt sogar einige Actionfiguren, die ich habe, die ich original verpackt gelassen habe.
Je nachdem, also, was du hast, klar.
Ja. So Farhem-Toys, ich weiß nicht, ob das was sagt, das sind so relativ, ja, im mittleren Preisbereich Actionfiguren. Da habe ich quasi eine komplette Serie, die es damals zur Akte X-Staffel gab, in verschiedenen Ausstattungsvarianten mit noch so Accessories dabei und was weiß ich. Die habe ich alle original verpackt gelassen. Da habe ich 10 Sammlerfiguren von. Die liegen alle noch original verpackt hier. Gott sei Dank durchsichtig verpackt. Man kann wenigstens sehen, was drin ist. Aber wenn man die auspackt, ist ein Großteil des Wertes damit verloren gegangen.
Sind die was wert?
Die sind teilweise was wert, nicht alle aus der Serie, aber es gab 2 Figuren, die derzeit schon einen Wert von über 400 Euro haben.
Ah, okay, gut.
Kaufpreis 69 Euro, also der Preis ist gut nach oben gegangen.
Ja, kann man nicht meckern, ne? Ja. Aber stell mir vor, da hättest du wirklich noch so ein so schön eingeschweißtes iPhone 2G zu Hause und dann kommst du eines Tages mal nach Hause und kriegst dann nur so gesagt, hi Schatz, ich habe neue Kopfhörer gebraucht, ich hab gesehen, du hast ja noch ein iPhone gehabt, verpackt, ich habe mir die da rausgeholt.
Naja, man muss von vornherein seine Grenzen abstecken in einer Beziehung und man muss genau sagen, hier ist Schluss, bis dahin und nicht weiter. Ich meine, das, ja, wie soll ich sagen, in mein Büro kommt sowieso keiner rein, in mein Private Office, hätte ich bald gesagt.
Ah, okay, gut. Männerhöhle.
Nerd Cave.
Ja, okay, gut.
Ich glaube, wenn ich so ein 2G hätte, würde ich das auch in Tresor packen. Also wenn ich wirklich wüsste, das wäre 8.000 Dollar wert und das wäre bestätigt, dass der Wert da wäre, würde ich das auch in Tresor packen.
Wäre eine Maßnahme, ja.
Ja.
Ja, das wäre eine Maßnahme. Wo wir gerade bei iPhones sind, es ist ein Patentantrag bekannt geworden von Apple, wo sie sich wie nennt sie es nochmal? Fingerabdruck, Touch-ID?
Richtig.
Für Touch-ID eine Technik patentieren haben lassen, wo du den Fingerabdruck lesen kannst, fast an jeder beliebigen Stelle auf dem Display. Was ja auch sehr interessant ist, das wurde in den letzten Monaten ja auch immer mal so spekuliert, ob Apple mit einem radikalen neuen Design kommt ohne Home-Button, wo wir ja auch schon spekuliert haben, wie das und wo das dann eventuell mit Touch ID funktionieren könnte. Jetzt gibt es ein Patent dazu, lässt natürlich viel hoffen, ob das natürlich jetzt schon die nächste oder wie weit die Technik letztendlich wirklich ist und ob das in der nächsten iPhone-Generation kommt, mal dahingestellt. Aber das wäre auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, die wir ja auch schon die ganze Zeit immer mal angesprochen haben, mit ja eventuell dann einfach ein größeres Display bei gleicher Gehäusegröße. Man hat jetzt sowieso keinen wirklich sich bewegenden Button mehr, sondern hat ja jetzt den neuen Home-Button im iPhone drin. Das, der nächste konsequente Schritt wäre dann wirklich, dass man sagt, man integriert den ins Display, was ja über das druckempfindliche Display beziehungsweise dann über die entsprechende Technik, die jetzt patentiert wurde mit dem Fingerabdruckscanner, dann sehr schön zu lösen wäre und man ja da eventuell auch ein ganz neues Design, vor allem auch ein bisschen mehr Bildschirm ja, in das Gerät reinkriegen könnte. Spannend, ja. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen unschlüssig, ob es schon das nächste iPhone sein könnte, was natürlich schön wäre, ja, dass wir sind ja auch momentan so ein, okay, du wärst so im Upgrade-Cycle jetzt drin, hast aber auch noch aus, was für neue Geräte kommen. Wir brauchen ja alle neue Rechner und ich habe ja eh das S, das 6S und wäre da beim nächsten Mal so quasi im Upgrade-Cycle für mich dabei. Von daher hätte ich da nichts gegen, wenn es kommt.
Ja, wie gesagt, ich warte, glaube ich, auch wirklich bis zum 7S oder bis zum 8er. Ich gehe auch davon aus, dass das Gerät nicht 7S heißen wird, sondern dass es dann iPhone 8 heißen wird, dass sie quasi die Zwischenversion überspringen werden. Und das Problem ist, wenn ich mir jetzt einen 7er hole und nächstes Jahr feuern die so ein Feature-Feuerwerk ab und machen jetzt ein radikal neues Gehäusedesign, wo man natürlich von ausgehen kann, dann stehe ich da und bin nicht im Update-Zyklus. Und wenn ich dann wirklich vom 6er auf den 8er umsteigen würde, dann könnte ich wirklich beruhigt sagen, jetzt kann ich umsteigen oder jetzt bin ich wirklich im Update-Zyklus komplett drin.
Meinst du, die könnten beim iPhone so eine Nummer abziehen wie beim Mac Pro?
Wie meinst
dass du sie das jetzt einfach nochmal ein Jahr aussitzen? Dass wirklich ein 7S kommt, was sich nicht viel, oder wo sich nicht so viel ändern wird?
Nee, ich außer glaub, Technik jetzt falsch, wieder. Du hast mich jetzt falsch verstanden.
Nein, ich meine, ich habe dich schon richtig verstanden. Das war jetzt eine Frage von mir, ob du dir das vorstellen könntest, dass eventuell nochmal ein Jahr ins Land zieht, also nächstes Jahr kein 8er, ja, sondern eventuell wirklich ein 7S, wo sich bis auf die Technik, die drin ist, nicht viel ändert.
Nein, das glaube ich nicht.
Nee, ja, das glaube ich auch nicht.
Nächstes Jahr ist ja das Jubiläum, 10 Jahre.
Das kommt noch dazu, genau.
Und ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen. Ich glaube, das werden sie ganz groß aufhängen und werden nochmal so ein bisschen drauf zurückblicken. So nach dem Motto, wir haben den Smartphone-Markt revolutioniert, wir haben das Ganze redesigned oder wir haben das Smartphone quasi dahin gebracht, dass es massentauglich wird oder ist. Und das werden die nochmal ganz groß abfeiern und werden darauf zurückblicken. Und ich glaube, sie werden das auch ganz emotional abfeiern.
Ja, vor allem, wie du es eben auch schon gesagt hast, können sie dann auch sagen, hier, wir haben das Segment quasi neu geschaffen, ja, und tun es jetzt wieder zum Beispiel. Und kommen dann halt, wenn sie dann wirklich so radikal was Neues haben könnten, ja. Wobei gerade auch, wie gesagt, wenn sie den Fingerabdruck-Scanner wirklich ins Display integrieren könnten, wäre das ja auch schon mal ein ziemlich heißes Teil. Ich denke nicht, dass da irgendeiner was vorausbauen könnte, um die zu schlagen oder auf dem Markt, früher auf dem Markt zu sein zu können. Von daher wäre das ja auch schon mal ein Riesending, was sie da auch sehr schön präsentieren können, ja, was auch optisch viel hermacht, würde sich anbieten, ja.
Man munkelt ja im Moment auch, dass sie auf ein komplettes Glasgehäuse gehen mit einem Edelstahlrahmen. Das sind ja so die Mockups, die im Moment durchs Netz gehen, ja. Oder die Gerüchte, die durchs Netz gehen. Ich vermute entweder ein komplettes Glasgehäuse oder sogar ein Keramikgehäuse. Das sind die beiden Optionen, die ich sehe im Moment.
Ja. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und die Stimmen im Netz sind groß. Ja. Es gibt sich viele, die sich so ein Keramik-iPhone wünschen würden. Ja.
Ich stand letztens wieder ganz sabbernd vor der Apple Watch mit Keramikgehäuse und stand da mit ganz traurigem Blick davor und habe gesagt, ja, das Ding wird leider niemals deinen Arm verschönern. Das wird ein Traum bleiben. Ja.
Wobei die doch noch eher als die alte Edition.
Preislich auf jeden Fall, das ist richtig.
Ja. Wobei ich werde mir wahrscheinlich jetzt doch eine Stahl kaufen. Ich warte momentan drauf, dass sie in den Store kommen. Ab Ende Oktober sind sie im Store jetzt alle Sachen durch die Bank verfügbar. Zum Großteil zwar schon reserviert, aber auf jeden Fall alle da, dass man sie sich in Ruhe auch mal angucken kann, ja, Termin machen etc. Und ich denke mal, es wird doch eine Stahl werden, ja.
Ja, aber wie gesagt, guck dir nicht so lange die Keramikuhr an, du wirst wirklich...
Nee, mit dem Weiß, da tue ich mich schwer. Ich habe zuletzt auch wieder ein Video gesehen mit einem schwarzen Armband, das sah schon sehr schick aus, aber ich bin mehr so der Silber. Ja, das Aluminium mit diesem etwas Matt-Finish auch noch okay, aber ich denke mal, das Stil ist dann doch eher so mein Ding, ja.
Na gut, okay. Ja. Wobei weiß ist nicht gleich weiß. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, da hast du auch recht. Ja. Mhm.
Aber gut, das muss man wirklich gesehen haben. Und ich empfehle es wirklich jedem, der die Zeit hat und der sich dafür interessiert, schaut euch das Ding im Original an. Das ist was ganz anderes, als wenn man es auf dem Foto, auf dem Video sieht. Das wirkt nochmal viel, viel schöner, viel, viel wertiger.
Ja, ich habe bis jetzt den Schritt noch nicht in den Store gemacht, ja, weil ich doch erstmal auf die neuen MacBook Pros warte, ja, weil die haben Vorrang. Ja. Aber es ist auf jeden Fall noch auf meiner, würde ich mir gerne noch spätestens zu Weihnachten schenken Liste. Ja, aber mal abwarten, wie teuer dann die MacBook Pros werden. Beziehungsweise mal die Version, die ich dann gerne hätte.
Genau, gut. Ja. Das nächste Produkt, was ich kurz ansprechen möchte, das hätte ich auch gerne, ist aber kein Produkt, wo ich sagen würde, okay, das muss man haben. Es ist einfach Männerspielzeug, was sehr beeindruckend ist von den Leistungsdaten. Das haben sie derzeit schon prominent gefeatured und das wird demnächst auf den Markt kommen. Das handelt sich um einen High-End-Großvolumen-Akku, sage ich jetzt mal. Das ist auch wirklich ein sehr großes Gerät. Und sehr beeindruckend sind die Leistungsdaten, die die Firma Jackery angibt. Jackery hatten wir schon mal in der Besprechung. Wir hatten schon mal Muster im Haus oder in der Redaktion oder wie man es auch nennen mag und haben schon mal ein paar Produkte besprochen. Und sie sind durchaus sehr gut und positiv aufgefallen. Das Erste, was immer bei Jackery auffällt, sie benennen klar und deutlich den Lieferanten ihrer Akkuzellen. Damit haben sie schon mal den Marktbegleitern viel voraus. Zum Beispiel Anker benennt es ja gar nicht, was sie für Akkuzellen einsetzen. Eines der größten Negativpunkte. Und Jackery weist darauf hin, dass sie ausschließlich Panasonic, Sanyo oder auch Samsung einsetzen. Im Moment weniger Samsung-Produkte, kann ich auch verstehen. Und bei dem Jackery Power Pro weisen sie nochmal ganz deutlich darauf hin, dass sie hochwertige Panasonic-Zellen verbauen in dem Gerät. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass das benannt wird und nicht irgendwie so nach dem Motto, wir kaufen da, wo es günstig ist, sondern dass sie quasi auf feste Kooperationspartner setzen. Aber nochmal ganz kurz zum Power Pro zurückzukommen. Das ist ein sehr großer Akku für den Outdoor-Einsatz. Das Ding ist staubgeschützt. Wassergeschützt, IP, zertifiziert nach, glaube ich, Standard 67, stoßfest. Ja, das Ding ist so groß, sagen wir mal, wie so eine Kabeltrommel von den Ausmaßen, hat auch oben einen großen Griff dran. Und die Besonderheit sind natürlich die Laufzeiten. Ich habe mir da mal so ein paar Daten aufgeschrieben. Sie gewährleisten, oder was sie geben an, 4 Stunden Laufzeit mit einem Farbfernseher, LCD-Farbfernseher mit der Diagonale von 42 Zoll, LED-Technik, das ist ganz wichtig. Also Plasma würde wahrscheinlich da nicht auf 4 Stunden kommen. Das sind natürlich sehr beeindruckende Werte für ein Akkusystem, was portabel ist, sage ich mal. Und 10 Stunden Laufzeit bei einem Standard-Kühlschrank bei mittlerer Temperatur. Das sind so die Angaben, die sie geben. Was ich leider nicht aus den ganzen technischen Daten herauslesen konnte, ist die Kapazität, also die Milliampere-Stundenzahl, die das Gerät hat. Aber aufgrund des Gewichtes von 14 Kilo kann man davon ausgehen, dass da ordentlich Power drin hängt in dem Teil. Also für Leute, die viel unterwegs sind, denke ich, eine Alternative oder ein Angebot, wie auch immer.
Schöner iPhone-Akku, ja.
Da kannst du ein paar iPhones mit laden.
Das ist auch so ein Teil für die einsame Insel. Ja. Wobei, wenn er dann mal leer ist, aber da hast du auf jeden Fall ein paar Stunden was von.
Das ist so ein Teil, was man quasi mal im Kofferraum packen kann, wenn die Zombie-Apokalypse bevorsteht.
Ja, da kannst du auf jeden Fall deine Taschenlampe ein paar Mal mit aufladen. Ja.
Taschenlampe ist sogar eingebaut.
Auch gut. Ja, gut, dann hast du ja, das kommt mit auf die Zombie-Apokalypsen-Einkaufsliste. Ja.
Auf jeden Fall. Einkaufsliste ist doch ein gutes Thema für dein nächstes Thema.
Ja, da bin ich heute drüber gestolpert. Und zwar Facebook ist mit Facebook Marketplace an den Start gegangen. Vorerst nicht in Deutschland, sondern ich glaube in den Staaten, England ist in seinem Staat, Neuseeland, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich mir dann nur gedacht, oh, das wird eBay, gerade auch eBay Kleinanzeigen beziehungsweise Spock und wie die anderen Angebote da noch heißen, mit diesem mach ein Bild, stell's ein und verkauf das Ding. Die werden da auf jeden Fall böse was zu knappern haben, weil Facebook, mein Gott, gerade beim, wir wissen es ja selbst, ja, bei unserem Bekannten- und Familienkreis ist Facebook eigentlich nicht unbedingt das Internet, aber es ist auf jeden Fall die Hälfte davon. Ja. Facebook und Google, ja, das ist Internet. Ja. Von beiden Seiten kommst du überall hin und findest alles das, was du suchst. Ja. Und wenn Facebook das wirklich noch gerade auch in ihre iOS-App oder Android-App integrieren kann und hat da dann quasi ihren Marketplace oder ihre Kleinanzeigen mit drin und du kannst da alles sehr schnell machen, das wäre auch eine Funktion von Facebook, die ich dann definitiv auch, gehe ich mal davon aus, nutzen würde. Ja, ich habe jetzt zuletzt auch wieder was mit eBay-Kleinanzeigen gehabt. Von daher, wieso nicht über Facebook? Ja? Vor allem soll ja auch sehr einfach sein, wie eben schon angesprochen, ein Bild machen, Textbeschreibung eingeben, Preis angeben, Ort eingeben, posten, ja, und schon ist das Ding online. Wie es im Prinzip ja auch sein sollte. Ja? Man will sich da ja auch nicht riesengroß mit beschäftigen oder sich durch 1000 Webseiten klicken oder sich da noch mit eBay groß beschäftigen und keine Ahnung, PayPal und Käuferschutz und was weiß ich was. Wie das dann im, letztendlich bei Facebook aussieht, muss man auch mal abwarten, gerade wenn es in Deutschland dann am Start ist, ja, in Bezug auf Widerrufsrecht, ja, sind ja Privatverkäufe zum Großteil, wie sieht's da aus? Das muss man dann alles mal abwarten, aber das ist auf jeden Fall eine Funktion. Wie gesagt, da können sich einige Player, die jetzt schon unterwegs sind am Markt, warm anziehen. Gerade was ihm auch was eventuell, wie heißen diese ganzen Aufkaufdinger, CDs und Bücher, Momox und so ein Kram.
Ja, ja,
so selbst Kram. Die könnten eventuell betroffen sein, weil es ist ja auch einfacher. Ja, du setzt das Buch, keine Ahnung, für 1-2 Euro vielleicht in Facebook rein, da findet sich einer, als dass du dir erst das Angebot abholst, das Ding einschickst und dann den Ärger mit denen hast, dass sie sagen, es war doch nicht in dem Zustand, wie wir es gerne hätten, wir können es gerne für dich verbrennen, ja, oder du zahlst uns das Rückporto oder so ein Scheiß, ja. Also das ist so eine Sache, bin mal gespannt, wann es in Deutschland an den Start geht, das könnte ein Riesending werden.
Ich hatte neulich aus einer Haushaltsauflösung aus dem Bekanntenkreis eine DVD-Sammlung, die ich auflösen sollte, etc. Es waren interessante DVDs dabei, ein paar davon habe ich mir selbst rausgesucht, die für mich interessant waren, aber der Rest, der war halt nicht mein Geschmack. Und dann bin ich auf so ein Portal gegangen und wollte das einliefern, die haben auch so eine App, wo man den Barcode einscannen kann. Ja. Und die Preise, die einem dort angeboten werden für DVDs,
ist teilweise
das ist eine Frechheit.
Ja. Da geht es auf jeden Flohmarkt besser.
49 Cent, 15 Cent. Da kriege ich ja gebraucht mehr für die Leerhülle, als für die komplette DVD anbieten. Also
Du hast halt den Vorteil, du musst da nicht irgendwie um 5, 6 Uhr aus dem Bett raus und zum nächsten Flohmarkt fahren und es regnet vielleicht. Ja,
ja, aber 49 Cent für eine
DVD, das ist ein Witz,
die mal 30 Euro gekostet hat, ist eine Frechheit, weißt du? Und Sammlerboxen teilweise, wo man dann vielleicht mal 20 Euro für bekommt, aber die aber auch wiederum 150, 170 Euro gekostet haben, das steht in keinem Verhältnis mehr. Mir ist klar, dass die das Zeug auch wieder verkaufen müssen, aber sowas finde ich nicht attraktiv anzubieten, und ich weiß auch nicht, für wen das interessant ist. Da muss ich ja einen Kilopreis draus machen. Da kriege ich ja mehr für ein Kilo, als wenn ich das... Also das hat sich nicht gelohnt. Ich habe das letztens jemandem gegeben, der auf den Flohmarkt geht, in Kommission gegeben. Ich habe gesagt, das ist der Mindestpreis, den ich haben möchte für den ganzen Kram, und was du mehr draus machst, das ist dann dein Problem. Und so sind wir uns dann einig geworden. Das hat dann auch gut funktioniert.
Also als ich meine DVD-Sammlung zuletzt aufgelöst habe, habe ich das alles verschenkt.
Das war mir ein bisschen zu schade.
Ja, nee, ich habe es geschenkt. Also das war dann okay so. Ja, da hat sich noch jemand gefreut, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich hatte mal 2, 3 Sachen geguckt mit diesen Apps. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Ja, das war ein Witz, was sie angeboten haben. Dann ist ja eben in die Problematik, ja, was kriegst du an Feedback zurück? Da hört man ja auch die unterschiedlichsten Sachen von Leuten, die das mal ausprobiert haben. Flohmarkt, ja, auch nur eigentlich eine ganz gute Alternative, gerade auch, wenn du auf so wirklich großen, gut sortierten Flohmärkten unterwegs bist, da bist du das Zeug ja teilweise los, bevor es überhaupt anfängt.
Richtig.
Genau. Trotzdem musst du erstmal hinfahren.
Ja, das ist richtig.
Und das ist halt die Problem, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Und dann komm, ja, so wichtig ist dir der Scheiß jetzt auch nicht, ja, und guck mal, wer es haben will, schenkt das Zeug, Ende Gelände, Peng aus.
Ja, wie gesagt. Ich habe es dann jemandem mitgegeben und gut war,
fertig. Wenn sich das anbietet, ist ja schön, ja.
Ja. Okay. Ja, ja, aber wie gesagt, Facebook ist eine tolle Sache mit der, oder was heißt tolle Sache in Anführungsstrichen, da muss man natürlich gucken.
Ja.
Aber auf Facebook wird ja sowieso viel verkauft in den Gruppen, und da wird ja gehandelt,
genau,
wie verrückt. Verkaufe Mac, verkaufe das, verkaufe jenes. Mhm. Für jeden Kram gibt es Gruppen, und da passiert ja schon eine Menge. Und es ist ja schon eine etablierte Plattform für Gebrauchtgeräte, von daher.
Ja, vor allem ist es ja eine Plattform, die unheimlich stark genutzt wird, ja. Und wenn du das dann halt zusätzlich noch mit anbietest, die Leute, wie du es eben auch schon gesagt hast, haben ja sich über Gruppen etc. eh schon Portale aufgebaut, wo da was läuft, ja, wo Angebote gemacht werden. Warum sollte Facebook das nicht mit einer vernünftigen Lösung, wo du dann auch suchen oder im Umkreis gucken kannst, ja, wo du dich nicht durch irgendwelche Beiträge durchlesen musst, sondern wirklich gezielt dann nach Region, nach Angebot, ja, eventuell nach Preis, je nachdem, ja, wie bei den Kleinanzeigen eventuell auch von eBay, halt suchen kannst. Klar, den Schuh können sie sich auf jeden Fall anziehen, sollen sie mitnehmen. Ja, das macht die Plattform ja nur noch attraktiver im Prinzip. Also Daumen hoch dafür. Das wäre wahrscheinlich auch eine der wenigen Funktionen von Facebook, die ich dann auch nutzen würde. Ja.
Genau, gut. Und noch attraktiver macht es natürlich auch, einen gewissen Duft im Haus zu haben oder einen gewissen Raumduft im Haus zu haben.
Ja. Die Kerze musst du anzünden, bevor du das Zeug dann verkaufen willst. Ja.
Genau, das muss natürlich alles passen. Und in einem ordentlichen Nerdcave muss es auch natürlich gut riechen. Und die Firma 12 South hat sich das auch gedacht, und sie haben eine Duftkerze rausgebracht, die zwischen 45 und 50 Stunden im angezündeten Zustand natürlich Duft von sich gibt. Und sie soll angeblich den Duft einer frisch geöffneten Apple-Verpackung von sich geben. Das klingt ein bisschen abstrus, aber ich muss zugeben, der Geruch von frisch geöffneter Apple-Hardware ist schon sehr angenehm, und die Produkte riechen ja alle komplett gleich, was nicht jeder Hersteller auf die Kette bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der Firma Asus einen Monitor kaufe, riecht der anders, als wenn ich von Asus ein Notebook oder ein Ultrabook kaufe. Also dieses Geruchsdesign bei anderen Firmen ist nicht einheitlich, mein Gott. Und von daher ist es schon mal respektabel, dass Apple da wirklich komplett gleiche Gerüche aus den Packungen raushaut, mehr oder weniger. Zuerst hatte ich gedacht, die wollen mich verklapsen von 12th House mit dieser Duftkerze. Dann kam mir aber in Erinnerung, dass es ja sogar schon komplette Parfümflaschen mit den Apple-Geruch gab vor einigen Jahren. Und von daher war das eigentlich sehr nachvollziehbar. Im Moment ist das Ding ausverkauft. Das ging wohl weg wie warme Semmel. Kostet $24. Und ja, ich gebe es zu, ich habe schon eine vorbestellt, ja.
Also von diesem ersten Run, den sie hatten, hast du bestellt oder bist du jetzt irgendwie auf eine Warteliste?
Ich bin auf der Warteliste.
Ah, okay.
Ich war zu spät dran, weil ja, ich erst dachte, die wollen
das war ja innerhalb von Minuten, war das Ding ja verkauft.
Ja, ja. Und zuerst dachte ich, das ist ein verspäteter April-Scherz.
Oder ein verfrühter, je nachdem.
Ja, ja. Aber 12th House traue ich das zu, weil die Firmengründer, das sind ja extreme Apple-Fans. Und die sind ja wirklich auch nur im Apple-Zubehörmarkt unterwegs. Die haben ja keine anderen Produkte, die jetzt anderweitig kompatibel sind. Oh, doch, stopp. Sie haben den Hi-Rise-Stand, der auch Android-Phone kompatibel ist. Das ist aber, glaube ich, auch das einzige Produkt, was sie im Sortiment haben, was Android-Phone kompatibel ist.
Ja, ich glaube, die wurden von dem Erfolg auch, oder von der Nachfrage auch ein bisschen überrascht. Sonst hätten sie wahrscheinlich mehr Kerzen im ersten Anlauf produzieren lassen. Oder aber, was natürlich auch sein kann, irgendwo muss der Geruch ja herkommen. Denen sind die Altgeräte, die sie dafür verschrottet haben, einfach ausgegangen.
ja.
Die haben da irgendwelche Altgeräte, die sie bei irgendwelchen Auflösungen aufgekauft haben, noch original verpackt, ausgepresst und daraus Kerzen gemacht und das, ja, irgendwann ist es halt aus. Ja.
Ja, das kann möglich sein. Die haben die letzten MacBook Pros noch ausgequetscht.
Ja. Oder aber haben, nee, das wäre jetzt auch böse, von den aktuellen Modellen die überschüssigen Lagerbestände von Apple günstig gekriegt.
Vielleicht haben sie ein paar iPods gekauft, da hört man im Moment auch nichts von, ne?
Ja, das kann auch sein, ne? Ja, wobei der iPod ist tot.
Ja, aber iPod Nano, ich meine, den haben sie doch immer sehr gut upgedatet.
Der iPod ist tot.
Meinst du, es gibt nochmal ein Update für ein iPod in irgendeiner Weise?
iPod Touch vielleicht, aber ansonsten für die iPod-Linie schwierig. Sehr schwierig.
Ich mag ja die Nanos. Ne? Ich finde die toll. Ich bin ja großer Nano-Fan. Gebe ich zu.
Die Nanos?
Ja.
Shuffle? Nee, Nano.
Nee, Shuffle, nee, das muss nicht sein. Aber der Nano ist gut.
Weil beim Als der erste Shuffle kam, war ich da eigentlich sehr dicht oder sehr nah dran, mir einen zum Laufen zu kaufen. Hab's aber dann doch nie gemacht, ja. Wobei der erste Shuffle schon war nice.
Ja, ich meine, man hat sie sich dann teilweise auch gekauft, oder damit man sie hat, nicht damit man sie benutzt. Ich gebe es zu.
Ja, wobei der einzige iPod, dem ich wirklich noch nachtrauere, dass ich den nicht behalten habe, ist der Classic.
Classic? Der hat auch Classic, Sammlerwert.
Ja.
Ja. Ja. Na gut, okay. Dann gucken wir mal, was dementsprechend mit der Kerze passiert und ich werde berichten.
Genau, du berichtest mal und da wir eben gerade schon über den iPod und Musik im Prinzip gesprochen haben, würde sich vielleicht jetzt ein anderes Thema, was du hier notiert hast, vielleicht anbieten.
Ja, wir rattern das jetzt ganz schnell durch, das sind noch ein paar Themen, da müssen wir jetzt nicht so viel zu erzählen, weil wir kommen ja auch noch zum Gadget der Woche und das ist sehr erklärungsbedürftig.
Gut, ja, okay, dann mach doch das noch und dann.
Oh. Ja, also Kickstarter hat jetzt quasi ein Dock rausgehauen, oder nicht Kickstarter, auf der Plattform Kickstarter gibt es ja jetzt einen interessanten Adapter, der sowohl einen Klinkensteckerausgang hat, als gleichzeitig auch einen Lightning-Ausgang oder Eingang vielmehr. Was ich sehr interessant finde und ich denke, wo das Szenario auch interessanter ist als bei diesem Belkin-Adapter, wo ja zwei Lightning-Ausgänge dran sind, wo man dann quasi auch einen Lightning-Kopfhörer haben muss. Und ich denke, dieses Anwendungsszenario Klinke und Lightning-Port ist wahrscheinlich realitätsnah, nachher als jetzt quasi mit zwei Lightning-Ausgängen zu arbeiten. Und von der Bauform sieht das Ding sehr kompakt aus. Vom Design finde ich das Ding auch sehr angenehm. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man mal unterstützen kann.
Ja, vor allem, das müsste ja auch gehen, dass du anstatt Strom wahrscheinlich deinen Lightning-Kopfhörer dran machst, wenn der komplett belegt ist. Ja.
Das geht.
Hättest du auch wieder zwei dran.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Gut. Inwieweit das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber.
Inwieweit das Sinn macht, ja. Die nächste Neuigkeit ist, dass Apple TV 3, das wird jetzt aus dem Sortiment genommen. Das berichtet 9to5Mac. In dem Fall haben sie eine E-Mail von Apple veröffentlicht, die an eine Kette von Bildungseinrichtungen gegangen ist, wo daraus zu lesen war, dass der Apple TV 3 quasi eingestellt wird. Es werden jetzt noch Restbestände verkauft, aber der wird da nicht mehr aktiv angeboten und verkauft. Wundert mich eigentlich, weil zum Zeitraum, wo der Dreier draußen war, da gab es ja auch noch sehr, sehr lange den Zweier zu kaufen. Es gab immer diese Zwei-Welten-Lösung, hätte ich bald gesagt. Einmal das ältere und einmal das neuere Modell. Und dass sie jetzt quasi nur noch auf den Vierer gehen, das ist auch sehr ungewöhnlich.
Aber den hast du ja doch auch in zwei Größen quasi, oder?
Ja, in 32 und 64.
Okay, du hast keine ganz günstige Version mehr. Genau. Aber ja. Ist halt die Frage, was sie auch mit dem Gerät noch vorhaben.
Richtig, genau.
Ja, es macht keinen Sinn, eventuell jetzt noch noch das Dreier zu verkaufen, wenn mit dem nächsten Software-Update, was sie machen, eventuell da die Leute nicht ganz so glücklich werden, wenn du das Gerät gerade erst gekauft hast.
Da hast du.
Vielleicht besser so, ja.
Genau. Das nächste Thema, ein ganz kurzes Thema, die Firma Bowers & Wilkins, die haben den neuen P9 auf den Markt gebracht. Das ist quasi eines der High-End-Kopfhörer von B&W, der aber im nächsten Jahr ein kostenloses Nachrüstkabel dazu bekommt. Also wenn man sich dieses Jahr für den P9 entscheidet, bekommt man noch den klassischen Klinkensteckeranschluss, das klassische Kabel dazu. Und im Jahr 2017 bekommt man dann kostenlos ein Lightning-Kabel dazu, was einen DRC mit eingebaut hat. Natürlich nicht kostenlos, man hat es ja irgendwie dann auch beim Kauf des jetzigen P9s schon mitbezahlt. Und bei dem Preis, den die Firma B&W aufruft von 900 Euro für den Kopfhörer, ist das natürlich auch irgendwo locker mit abgedeckt.
Ist das dann ein Kabel, was ich am Gerät selbst gegen das alte austausche oder ist es ein Adapter?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall muss es ja einen DRC beinhalten, sonst wird es ja technisch gar nicht möglich sein. Das haben sie auch nochmal betont. Ja. Das wird nicht nur so ein einfaches Kabel sein in dem Fall. Also wird schon eine gewisse Logik drin haben, eine gewisse Matrix, eine Schaltmatrix drin haben. Und ich vermute mal, dass dieses Kabel komplett ist und dann direkt am Kopfhörer ausgetauscht wird.
Das würde eigentlich Sinn machen, ne?
Ja. Wie gesagt, dieser DAC-Markt und dieser Lightning-Markt, der ist gerade sehr im Kommen. Ich habe hier momentan auch einen im Test von einer Firma, die in Deutschland noch gar nicht bekannt ist. Das ist ein amerikanischer Hersteller von Kopfhörersystemen. Die pushen jetzt gerade so den europäischen Markt und dazu wird es dann irgendwann auch mal eine Besprechung geben. Ich teste das Gerät gerade, weil ich meine, dass man das nicht innerhalb von 2 Tagen tun kann, werde ich da mal etwas länger drauf eingehen. Auf das Ganze. Ja, gut. Ja, dann sind die letzten 3 Themen auch durchgeprügelt und wir könnten eigentlich zum Gadget der Woche übergehen.
Dann nur zu, da bin ich mal ganz gespannt.
Da bist du ganz gespannt. Ich glaube, auf diese Besprechung sind einige Leute gespannt. Ich habe von einem Hörer, mit dem ich auch ein bisschen außerhalb vom Apfelklatsch kommuniziere, hätte ich bald gesagt, gehört, dass er sehr, sehr gespannt drauf ist und wartet quasi schon auf die Besprechung, weil da will er sich nur noch entscheiden, ob er das Teilchen kauft oder nicht. Da wird er im Moment sowieso Probleme haben, weil das Ding hat extreme Lieferschwierigkeiten, wenn er sich das Ding kaufen möchte. Es geht mal wieder um einen Rucksack oder ein Backpack, wie man so schön im Neudeutschen sagt. Und es ist quasi eine Review-Premiere. Das ist das erste Produkt im Apfelklatsch aus dem Hause North Face. Oder wie sie sich ja jetzt nennen, The North Face. Das ist eine Marke, die man so aus dem Aktiv-Sportbereich kennt. Multifunktionskleidung, Handschuhe, Jacken, was weiß ich. Also sie sind quasi in diesem Bereich tätig. Und der neue Rucksack, den sie da rausgebracht haben, der sich nennt Access Pack, ist der erste seiner Art im North Face Portfolio. Dort sprechen sie jetzt nicht den Sportler an in erster Linie, sondern denjenigen, der sich mit Gadgets beschäftigt, der elektronische Devices dabei hat und der quasi auch organisiert unterwegs sein möchte. Der eine gewisse Struktur im Rucksack haben möchte, eine gewisse Organisationsstruktur abbilden möchte und das Ganze noch sehr stilvoll und gut geschützt haben möchte. Und es soll, wie gesagt, auch noch ein elegantes Design abbilden. Also ich finde, das Ding hat schon eine stilvolle Ausrichtung. Er sieht jetzt nicht irgendwie so nach einem Sportlerrucksack aus oder jetzt nicht irgendwie nach so einem Hipsterrucksack, sondern man kann ihn durchaus irgendwie auch in einem gewissen Businessumfeld benutzen, weil er doch eine sehr schöne farbliche Struktur hat. Das heißt, den gibt es einmal in zwei Farben, es gibt ihn einmal in einem Hellgrau und dann gibt es ihn einmal in einem Titanschwarz. Wobei das Titanschwarz auch wieder zweifarbig ist. Es gibt einmal diesen dunkleren Absatz an dem Rucksack und einmal einen etwas helleren Absatz, also eine Zweifarbgestaltung, die sehr schick aussieht. Und auf dem zweiten Blick sieht man so eine gewisse Wabenstruktur innerhalb des Rucksacks, also so eine Art Musterung, was ganz, ganz dezent ist, was man so auf dem ersten Blick in den Abbildungen auch nicht sieht, das zur äußeren Beschreibung. Und was bei dem Rucksack halt sehr wichtig ist, das sind die inneren Werte oder besser gesagt die Struktur, wie er aufgebaut ist. Der Rucksack hat ein Stahlfederskelett. Das heißt, der komplette Rucksack ist mit Stahlfedern, mit sehr leichten Edelstahlfedern versehen, die dem Rucksack eine gewisse Stabilität und den Gadgets oder den Dingen, die man damit transportiert, eine gewisse Protektion gibt. Das Besondere ist, man sieht es dem Rucksack auf den ersten Blick nicht an. Das heißt, die Verkleidung oder das Nylon, was außen drum sitzt, das ist so um den Rucksack herum gestaltet, dass man quasi diese außerordentliche Robustheit dem Produkt nicht ansieht. Es gibt ja viele Rucksäcke, die wo man quasi so einen halben Hartschalenkoffer auf dem Rücken hat und die jetzt nicht optisch so toll wirken. Und das hat North Face halt elegant umgangen mit diesem schicken Design, dass diese Stahlfedern halt im Inneren verarbeitet sind und außen herum das Ganze mit diesem Nylon und diesen Schaumstoffelementen verarbeitet worden ist. Und da einen sehr eleganten Weg gegangen ist, finde ich jetzt persönlich. Wie gefällt dir denn der Rucksack auf dem ersten Blick, frage ich jetzt mal.
Also mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich schwanke momentan zwischen Grau und Schwarz, was mir besser gefällt. Von außen her sieht er auf jeden Fall schön schlicht aus.
Genau, das ist das, was mir auch an diesem Rucksack sehr, sehr gut gefällt. Das Understatement-Design und diese Wertigkeit, die da irgendwo auch sofort in der Designsprache ausgestrahlt wird. So. Und jetzt kommen wir zu dem Feature, wo man sagen kann, er macht seinen Namen alle Ehre, die Funktion des Access Packs oder diesen Schnellzugriff. Auf der oberen Seite haben wir einen Clip, der aus sehr, sehr hochwertigem Kunststoff gefertigt ist. Den kann man einmal drücken und dann springt sozusagen das komplette obere Fach auf. Und man sieht komplett die Struktur des Rucksackes im Inneren, die Organisationsfächer. Und man kann sofort sehen, wo was ist. Das hat einen Vorteil, wenn man jetzt einen normalen Rucksack hat, wo man jetzt einen Reißverschluss hat, dann liegt dann irgendwie auch das aufgemachte Fach noch auf den Rucksack drauf. Oder man hat halt nicht diesen kompletten Einblick in diesen Rucksack, was befindet sich im Rucksack. Und das löst quasi dieser Springmechanismus. Und man kann diesen Rucksack auch mit einer Hand öffnen und auch mit einer Hand wieder schließen. So, und jetzt kam ein sehr kluger Einwand des Hörers, der schon auf das Review wartet. Der sagte, ja, genauso schnell kann man das Ding wahrscheinlich auch aufmachen, wenn man was aus dem Rucksack entwenden möchte. Und wenn man den Rucksack hinten drauf hat und von hinten sagt einer, er will das Ding aufmachen, und da kommt er sofort und schnell dran. Das, denke ich, ist soweit zwar möglich, dass er schnell aufgeht, aber durch diese Feder, die da drin sitzt und durch diesen Ruck, der quasi durch den Rucksack geht, ich wollte gerade sagen, der Ruck, der durch Deutschland geht, aber das war was anderes, durch diesen Ruck, der quasi durch den Rucksack geht, überträgt sich das auch auf den Rücken und man wird es sofort merken. Also wer das nicht merkt, der muss quasi komplett besoffen sein. Also da geht so ein Ruck durch. Das ist nicht, das muss man auf jeden Fall mitbekommen, dass da einer im Rucksack ist. Zudem kommt noch dazu, wenn man den Rucksack auf dem Rücken trägt, ist es so, dass der Clip sehr weit und sehr nah am Rücken selbst ist. Und dass man da drankommt, ist nach meiner Meinung, das muss man mitbekommen. Das ist so das Hauptfeature mit diesem Access Pack oder mit diesem Zugang, diesem Quick Access. Dann sind diese Organisationsfächer natürlich noch innen drin mit einem Vlies ausgeschlagen, damit die weiteren Produkte oder die Gadgets, die man verwendet, auch optimal flauschig, weich eingepackt sind. Und die Besonderheit ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel in diese Smartphone-Fächer, der hat zwei Smartphone-Fächer und noch ein Kleinteilfach, ein iPad-Fach, sind die sogenannten Ejector-Tabs verbaut. Das heißt, ich schiebe quasi das iPad dort rein, ziehe an diesen Ejector-Tab und gleichzeitig geht das iPhone nach oben. Das hat einen Vorteil, man kann diese Taschen sehr eng bauen und die Sachen verruckeln oder verschieben sich nicht oder fallen noch nicht raus aus dem Rucksack. Also man muss diese Tabs nehmen, um die Produkte rausziehen zu können. Man kann es notfalls auch mit der Hand machen, aber das ist dann halt nicht so elegant. Was mir aufgefallen ist, dass diese Tabs sehr dick sind, sehr massiv sind und auch sehr gut vernäht sind. Das führt natürlich auch dazu, dass sie wahrscheinlich auch sehr langlebig sein werden. Und ein anderer Effekt, dadurch, dass es mit Vlies ausgeschlagen ist, hat auch noch einen leichten Reinigungseffekt für die Displays der jeweiligen Geräte.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Funktion, die gefällt mir ganz gut. Ich bin ja auch Freund von so Handyhüllen, die so eine Lasche noch haben, wo du dran ziehst, dann kommt das Telefon aus der Hülle raus. Ich glaube, Bellroy verbaut sowas Ähnliches auch für ihre Kreditkartenfächer. Also da bin ich ein sehr großer Freund von. Also das gefällt mir richtig gut.
Ja, ist sehr praktisch und die Produkte sitzen auch sehr fest im Rucksack selbst. Das ist, finde ich, sehr, sehr angenehm. Da hat sich jemand wirklich tiefgreifende Gedanken gemacht. So. Und dann kommen wir zu dem großen Fach auf der Rückseite. Das sitzt quasi genau auf dem Rücken. Und das ist das eigentliche Notebook-Fach. Man kann dort maximal Notebooks von einer Größe von 15 Zoll verstauen. Und ich finde es sehr interessant, dass das Ding, wie gesagt, auf dem Rücken sitzt, weil da merkt man wirklich sofort, wenn irgendeiner einen Rucksack rumgrabbeln sollte aus irgendeinem Grund. Weil erstens mal hat man es dann komplett hinterm Rücken und wenn da einer rumfummelt, würde man es merken. Also man hat einen direkten Kontakt zum Notebook. Und dadurch, dass der Rücken auch noch gut und luftig abgepolstert ist, hat man auch noch eine doppelte Polsterung, einmal von der Rückenseite her und einmal von der Innenseite des Rucksacks her. Also da sitzt wirklich dieses Notebook optimal gepolstert. Und wie gesagt, maximal 15 Zoll. Sollte man jetzt ein kleineres Notebook nehmen, 13 Zoll oder was auch immer, kann man natürlich nochmal ein Sleeve drum packen und das komplett mit dem Sleeve zur doppelten Protektion in den Rucksack reinschieben. Ja, das sind so die großen Fächer. Er hat ein Fassungsvermögen von 22 Liter. Das ist schon ordentlich. Man sieht es dem Rucksack aber jetzt nicht an, dass er so ein großes Volumen hat. Er sieht noch durch diese geformte oder diese schicke Form sehr, sehr filigran aus, würde ich schon fast sagen. Und dadurch, dass man diese Edelstahlfeder oder dieses Skelett auch auf dem ersten Blick nicht sieht, hat er noch eigentlich eine sehr traditionelle Rucksackform und Anmutung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sehe, wer sich da von Riesen eine riesen Protektion auf dem Rücken habe und ein Bauwerk auf dem Rücken trage. Also man sieht das nicht, was innen drin verbaut worden ist. Von daher ist es eines der intelligentesten Rucksacksysteme, die ich zurzeit testen konnte. Und das Ding ist halt im Detail extrem interessant, ja. Du hast da bestimmt noch 2420 Fragen.
Das jetzt nicht. Was mich interessieren würde, ist vom Material her, wie robust ist das? Vor allem, wenn ich den halt jetzt wirklich jeden Tag dabei habe und stelle den halt immer wieder ab. Wie ist das von der Unterseite her? Ist die robust genug, dass sie halt, wenn sie auf, keine Ahnung, Teer, Steinboden oder so steht, dass sie da halt nicht irgendwie Schaden nimmt, beziehungsweise dass sie da halt auch nach einem Jahr oder so noch vernünftig aussieht? Das sind halt so Sachen, die ich mich jetzt gerade fragen würde, oder wie es auch vom Nässeschutz von der Bodenseite aushält, eher aussieht. Ja. Das wäre so das, was mich jetzt auch noch interessieren würde, ja.
Also wir haben ja dieses Element, was man in der Mitte sieht, dieses Design-Element quasi, was auch gleichzeitig ein Design, also Design-Element und auch ein Konstruktionselement ist. Dieses geriffelte Material, was du da siehst, dieses dunklere Schwarz quasi. Ja. Das ist auch ein anderes Material natürlich als das Nylon, was sich an der Seite befindet. Das ist quasi auch ein Stabilitätselement, das ist härterer Schaumstoff aber jetzt nicht so in dem konventionellen Sinn, was wir jetzt unter Schaumstoff verstehen. Das ist ein ganz, ich kann es jetzt nicht beschreiben. Es ist die Deklagenz mit Schaumstoff, aber wenn ich jetzt einen normalen Menschen von der Straße erzähle Schaumstoff, dann denkt er jetzt an PU-Schaum vom Bau oder sonst was. Das ist in dem Fall nicht. Das ist ein spezieller Schaumstoff, der hoch robust ist und dem ganzen Rucksack auch noch eine gewisse Stabilität gibt. Der hat zwar auch schon eine gewisse Weiche, eine gewisse Softigkeit, aber dementsprechend auch eine gewisse Stabilität. Das ist ein Mittelding aus Nylon und Schaumstoff. Dadurch fällt er auch nicht so stark in sich zusammen. Wenn er aber einen gewissen Druck bekommt, gibt es natürlich nach. Und dieses Material zieht sich natürlich auch in den Unterboden mit rein. Und auf diesem Material steht er quasi dann auch, wenn man ihn abstellt. Und die Elemente, wo du jetzt dieses hellere Nylon siehst, die sind von innen nochmal mit Schaumstoff ausgeschlagen. Und dieses Nylon ist quasi nochmal der Überzug quasi darüber. Also du hast da so einen Materialmix aus Schaumstoffelementen, aus einem Nylonbezug und aus Edelstahlfedern. Und das ist quasi der Mix, der diese gewisse Einzigartigkeit von diesem Rucksack ausmacht. Und wie sich das jetzt im Langzeittest bewährt, kann ich nicht sagen. Ich habe das Ding jetzt 12 Tage im Test. Es war überhaupt schon extrem schwer, an das Ding dran zu kommen, weil die Dinger absolut vergriffen sind. Und von daher muss ich sehen, was die Zeit zeigt in dem Fall. Aber ich glaube, dass bei North Face da schon die Qualität der Materialien im Vordergrund steht, was man auch von anderen Produkten so hört. Und ich hoffe, das Ding wird mich nicht enttäuschen.
Ja, vor allem, die bauen ja nicht erst seit gestern so Sachen.
Richtig. Ja. Eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist der Schnellverschluss oder die Schnellverstellmöglichkeit der Trägerlaschen, also der Brustgurte, nicht der Brustgurte, sondern der, ja, wie man, wo man es halt aufsetzt, der Trageriemen, die sind super verarbeitet und die kann man super schnell verstellen, haben eine super gute Einfassung. Das ist zwar Kunststoff, aber sehr wertiges Kunststoff. Und das ist schon mal im ersten Moment sehr, sehr positiv aufgefallen, was bei anderen günstigen Rucksäcken so nicht hat, dass man sie so einfach und schnell mit einem Griff verstellen kann und dass auch die Position gehalten wird, auch wenn der Rucksack voll bepackt ist. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, eines der besten Rucksacksysteme, die ich bisher getestet habe. Ein kleiner Wermutstropfen ist halt der Preis, der jetzt vielleicht denjenigen so ein bisschen in die Augen stößt, wenn man jetzt sich nicht so detailliert mit dem Produkt beschäftigt hat. Das Ding liegt nämlich bei 249,99 €.
Andererseits, ja, der halt Preis relativiert sich ja auch sehr schnell wieder, wenn es wirklich mein Rucksack ist und ich habe den jeden Tag dabei. Und der ist jetzt von der Qualität her auch so, dass er jahrelang benutzbar ist. Dann rechne das mal runter auf die Zeit, wo du den wirklich im Einsatz hast. Ja, ich sage das auch immer bei Schuhen, ja. Oder auch gerade bei meinem Hiking- und Trekking-Equipment. Klar kostet das auch teilweise richtig viel Geld, aber auf die Lang- oder auf die Nutzungsdauer oder die Langlebigkeit ausgelegt und das runtergebrochen. Also ich will jetzt den Preis nicht schönreden, das ist schon eine Stange Geld, ja, was der kostet. Aber wie gesagt, wenn die Qualität stimmt und ich habe das Ding jeden Tag im Einsatz, dann relativiert sich der Preis direkt. Ja. Dann muss man das einfach mal rechnen, ja, oder runterrechnen und dann ist das jetzt gar nicht mal so viel. Ja,
ja, ich sehe das ähnlich oder sehe das genauso. Man bezahlt ja quasi ein Konzept, was auch in der Entwicklung nicht gerade günstig war. Davon ist auszugehen. Da ist eine Menge Gehirnschmalz mit eingeflossen in dieses Produkt. Wie gesagt, von den Organisationsfächern angefangen bis zu dem Edelstahlkorsett oder Skelett, was sich im Inneren befindet. Das sind alles so Dinge, die natürlich auch im Zusammenspiel der verschiedenen Techniken funktionieren müssen. Und auch die Materialwahl, da sind Premium-Reißverschlüsse drin. Ja, das sind alles Dinge, die auch in der Gesamtkomposition letztendlich dieses Produkt ergeben und auch den Preis ergeben. Und wer sich in dem gleichen Segment Marktbegleiter anschaut, der wird vom Preis her ähnlich landen. Und nicht umsonst war dieses Produkt in den Staaten so extrem gehypt und gehypt jetzt mal positiv gesehen. Und es sind sich fast alle einig, dass das eines der interessantesten Gadget-Rucksäcke ist, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und ich bin auch schwer beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat sich North Face eine ganz neue Lücke mit aufgebaut oder sie sind ein ganz neues Segment mit eingestiegen, wo sie vorher gar nicht aktiv waren. Und somit habe ich auch mal ein North Face-Produkt getestet, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also da tun sich ganz neue Horizonte auf.
Ja. Entschuldigung. Mich würde auch mal dieser Verschluss und die Klappe da interessieren. Das müsste man echt mal live sehen. Ja,
ja, und vor allem da haben sie wahrscheinlich auch sehr viel Tests drüber gehen lassen, auch Belastungstests. Wie belastbar ist diese Klammer oder wie viel mal auf und zu kann ich sie machen, bis das Ding alle Viere von sich streckt? Weil da sieht man, dass wahrscheinlich nicht die erste Klammer dort eingebaut worden ist bei dem Test. Da geht man von aus, dass da einige Materialtests stattgefunden haben und dass einige Überlegungen stattgefunden haben. Was nimmt man da jetzt für eine Verschlusstechnik? Und ja, man sieht, dass das auch ein ganz spezieller Verschluss ist, wer sich ein bisschen damit auskennt. Ja, also, ich habe fertig. Sollte es irgendwelche positiven Ereignisse geben mit dem Rucksack, die mir in Zukunft noch ins Haus stehen werden, werde ich natürlich berichten. Sollte es negative Ereignisse geben im Langzeittest, werde ich natürlich auch berichten. Da werde ich natürlich dann auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
Ja, so kennen wir dich ja.
Ja, so ist es. Ja, ein schönes Teilchen.
Ja. Also optisch gefällt er mir, wie gesagt, ausgesprochen gut, ja.
Ja, es ist mal was ganz anderes.
Ja, gerade auch so, was jetzt so die restlichen Rucksäcke von North Face betrifft.
Ja, die kann man jetzt ja nicht unbedingt als alltagstauglich sehen.
Ja, ginge schon, aber das ist halt schon mal nochmal eine andere Ausnummer, ja.
Und da adressieren sie auch einen ganz anderen Kundenkreis, ja, ne? Ganz klar.
Doch, schön, ja, gefällt mir.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir fertig für heute, oder?
Ja, also ich auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns doch beide bei den Hörern. Wir bedanken uns für das rege Zuhören und wir würden uns freuen, wenn die Kommentare zu der Folge natürlich in sachlich schöner, ja, konstruktiver Form unter dieser Folge landen würden.
Da können wir uns, glaube ich, nicht beschweren.
Wir haben wirklich qualitativ hochwertige Kommentatoren.
Ja, teilweise auch sehr ausführlich. Ja, genau. Teilweise auch sehr ausführlich. Vielen Dank dafür. Ja, immer wieder gerne gelesen. Auch wenn wir es nicht unbedingt immer ansprechen. Ja, aber wird auf jeden Fall immer gerne gelesen. Falls auch der ein oder andere bei iTunes nochmal eine Bewertung hinterlassen will, kann das auch gerne machen. Wird auch immer gerne genommen. Hilft uns auch immer wieder, wenn da entsprechend Kommentare abgegeben werden und iTunes uns da wohlgesonnen mit seinem Algorithmus dann ein bisschen nach oben spült. Sieht man ja auch immer ganz gerne. Vor allem freut das dann auch immer wieder mal Firmen, die uns mit Produkten unterstützen, wenn sie es dann tun. Das wird gerne gesehen, ja. Also von uns auch die Beurteilung oder die Bewertung dann in iTunes.
Ja, das hast du jetzt wunderschön gesagt. Wir haben derzeit 435 iTunes-Bewertungen und ich glaube nicht, dass wir bis zum Jahresende die 500 schaffen werden.
Nein, da gehe ich nicht von aus. Das ist auch die letzten Monate ein bisschen abgeflacht, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir es seltener ansprechen. In der Vergangenheit fast nie. als wir es fast in jeder Sendung angesprochen haben, kam da auch regelmäßig was bei. Vielleicht sollten wir es einfach jetzt demnächst alle 5 Minuten oder so im Podcast ansprechen.
Um Gottes Willen.
Das war auch nur ein Scherz. Oder nur Sendungen gegen Bewertungen. Naja, das ist auch keine gute Idee.
Nein.
Kapitelmarken für Bewertungen.
Ach du lieber Gott.
Nee, den Schuh wollen wir uns auch nicht anziehen.
Nein. Das machen wir doch nicht.
Ja. Aber Kapitelmarken ist auch so ein Thema. Ich muss mal gucken.
Ja. Gucken können wir ja, aber
ja, ich will es auch ungern versprechen. Ich habe jetzt letztes, da haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen. Es ist halt sehr schwierig. Jetzt zum Beispiel auch wieder, wir haben heute Abend aufgenommen, okay, es ist erst 8 Uhr, aber jetzt kommt meine Frau nach Hause. Da will man ja auch mal ein paar Minuten zusammensitzen. Danach ist hoffentlich dann hier soweit GarageBand bzw. Auphonic dann durch, dass ich die Folge veröffentlichen kann. Das Problem an der Sache ist ja auch wieder, es kostet einfach ein bisschen Zeit, ja, und die verbringe ich dann doch lieber noch mit meiner Familie, als dass ich da momentan Podcasts mache. Ich hoffe mal, dass sich bei mir beruflich da ein bisschen die nächste Zeit was ändert. Da bin ich dran, dass da auch wieder ein bisschen mehr Freizeit übrig bleibt als im Moment, weil momentan ist 16 Stunden arbeiten fast. Ja, und 8 Stunden schlafen, da sind 24, da kann man auch schon mal ausrechnen. Ja, wenn ich irgendwie 12 Stunden in der Firma sitze, plus 2 bis 3 Stunden Autofahrt, plus das, was man zu Hause noch machen will, ja, ist der Tag rum. Ja, da bin ich froh, ja, wenn ich selbst hier nur eine halbe Stunde an Bearbeitung am Podcast sparen kann, ja.
Ja, es ist ja auch so, wir beide sind ja wirklich froh, dass wir so regelmäßig abliefern. Das ist ja schon mal für uns beide bei unserem sehr engen Zeitplan ein kleines Wunder, also dass wir das immer wieder schaffen.
Ne? Also momentan echt, weil wie gesagt, momentan sind es mindestens 10 bis 12 Stunden, die ich am Arbeiten bin, alle beruflich am Arbeiten bin. Und da kann sich jeder ausrechnen bei 24 Stunden am Tag. Ich versuche 6 bis 8 Stunden zu schlafen, ja. Das alle weniger als 6 will ich definitiv nicht. Ich versuche 8 Stunden zu kriegen. Das ist wirklich so das Optimum für mich. Dann bin ich am nächsten Tag auch wieder bereit, hier so 10 bis 12 Stunden im Büro zu sitzen, beziehungsweise halt zu arbeiten. Und ja, klar, bei, sagen wir mal, 10 Stunden Arbeit, 6 Stunden Schlaf sind 16 Stunden. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja.
So ist es. Das ist so. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ja, deswegen, wenn dann manche sagen, 8 Stunden arbeiten oder so, ja, und dann ist man selbst 10 bis 12 oder so, plus dann die Pendlerei noch. Es ist ja auch nicht so, dass ich 5 Minuten zu meiner Arbeitsstelle hätte. Ja, ich bin ja Minimum 1 Stunde unterwegs, einfach. Nicht, dass es jetzt einer falsch versteht. Ich will ja nicht irgendwie meckern. Ja, das ist ja ein Schuh, den ich mir selbst angezogen habe. Ich weiß ja auch, warum ich den Job mache. Ja. Das ist ja nicht nur aus Spaß, sondern auch wegen der Kohle, die man da verdienen kann. Ja. Aber trotzdem besuche ich da gerade wegen meiner Familie, ja, wegen meinen Hobbys, die ich habe, da ein bisschen Veränderung reinzubringen, dass ich da definitiv mehr Zeit habe. Und wenn ich mehr Zeit habe, ja, vielleicht bleibt da auch nochmal eine halbe Stunde dafür übrig und dann kann man auch nochmal ein bisschen was in die Produktionsqualität oder in die Produktion generell einfach von so einem Podcast stecken. Und wer weiß, ja, vielleicht ändert sich da nächstes Jahr wirklich was oder Anfang nächstes Jahr, wenn es klappt. Und
ja, schauen wir mal.
Genau.
Wir schauen dem Ganzen sehr positiv entgegen. Das sollten wir generell tun.
Genau.
Wir sind ja Optimisten.
Jawohl.
Und von daher würde ich sagen, machen wir jetzt das Ding wirklich zu.
Genau.
Sonst machen wir ja noch eine halbe Stunde Private Talk und das wollen wir doch nicht.
Ja, was aus dem Nähkästchen.
Das würde wahrscheinlich den einen oder anderen interessieren, aber wie sage ich immer so schön, persönlich, nicht privat.
Ja, also bis zum nächsten Mal.
Also bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.